Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr so zahlreich heute erschienen seid. Mein Name ist Jonas Gabrieli. Ich bin Vorstandsmitglied vom Zürcher Presseverein. Der Herr neben mir muss wahrscheinlich weniger fest vorstellen, der Jonas Breuer, ehemaliger SRF Brüssel-Korrespondent und momentan noch Arena-Moderator und gleich Chefredakteur bei Blick TV. Ja, schön, dass du in diesen turbulenten Zeiten Zeit gefunden hast für den Anlass heute Abend. Heute ist ja ganz aktuell, haben sich da eigentlich schon fast überschlagen, dein Nachfolger bekannt geworden, der Sandro Brotz von der Rundschau, der Arena-Moderator werden wird. Er war ja unser letzter Gast gewesen in diesem Tag im Januar, wo ich ihn gefragt habe nach neuen Herausforderungen. Hat er gesagt, also hypothetische Fragen, die beantworte er nicht. Und es hat sich jetzt herausgestellt, dass das doch nicht ganz so hypothetisch war. Aber zu dem Zeitpunkt hat er das wirklich noch nicht gewusst. Es war Januar, es war noch nicht bekannt gewesen, dass du, Jonas, wirst die Arena verlassen. Ja, mich besondere, was sagst du zu dieser heutigen Meldung, zu deinem Nachfolger?
Ich finde das super. Ich finde Sandro ein toller Journalist und ein toller Moderator und ein guter Kollege. Also nicht, dass ich irgendetwas dazu zu sagen hatte.
Bist du nicht involviert gewesen?
Nein, hoffentlich nicht, oder? Aber ich finde das ein grossartiger Typ, der Sandro, und ich bin sicher, der wird das blendend machen. Aber vielleicht zuerst, wenn ich etwas sagen darf. Also, danke für die Einladung, danke, dass ich heute da sein darf. Das ist ungewohnt. Ich finde, ich weiß nicht, ob ich hoffentlich sie alle nicht enttäusche. Ich hoffe, ich habe halbwegs etwas Interessantes zu erzählen. Ich kenne ein paar bekannte Gesichter und ich hoffe, ich darf ein paar weitere nachher kennenlernen. Die ich noch nicht kenne. Also, ich hoffe, dass wir nachher noch zusammen können anstoßen miteinander. Danke für die Einladung, Jonas. Danke, Felix. Schön, dass ich da sein darf.
Sehr gern, sehr gern. Du hast es eigentlich schon beantwortet. Du bist nicht involviert gewesen in deiner Nachfolgeregelung. Also, da hat man dich nicht noch mit ins Boot geholt.
Nein.
Also, hast du nicht noch Tipps abgegeben, so in die Top 5?
Nein, auf keinen Fall. Also, ich bin ja eh weniger Arena als... Sitzen wir uns oder duzen wir uns alle?
Ich glaube, in der Branche kann man sich schon duzen.
Ich bin ja eh weniger... Heute zusammen. Ich bin ja eh weniger... weniger Arena, als ihr denkt, oder? Ja. Also, da ist ja ein ganzes Team, das macht. Und Franziska Egli beispielsweise, die die Redaktion leitet, ist schon länger bei der Arena als ich. Mhm. Und kennt die Sendung wie... Wir haben es jetzt zusammen, wir sind ein bisschen... sehr, sehr eng gespannt jetzt vor 5 Jahren zusammen und haben das wirklich zusammen rausgestollen, wie man so schön sagt. Und sie hat das in einem Mass im Griff, das heisst sogar, wenn der Sandro jetzt keine Ahnung hat und der Sandro hat sehr viel Ahnung, würde es trotzdem gut weitergehen. Also Kontinuität ist in einem Team, in einer Leitung mit ein paar ganz tollen Produzentinnen. Ich denke immer, das sei nur der Projekt, aber das sind wirklich auch Entscheidungsträgerinnen dort. Die Kontinuität ist gegeben. Und die haben natürlich geschaut und die haben das Casting gemacht und die sind beteiligt gewesen. Und ich habe mich da draussen gehalten.
Okay. Jetzt ist heute ja bekannt worden, dass du deine letzte Sendung wirst am 26. April haben.
Das ist drei habe ich noch.
Dreieinhalb Wochen.
Und ich fange schon an, nostalgisch werden. Ich fange schon an, denken, ja, ich muss es noch geniessen jedes Mal. Und das werde ich eigentlich. Ich werde es geniessen.
Ist irgendwie schon etwas Spezielles geplant? Gibt es noch irgendwelche Themen, die du noch unbedingt rein tun?
Nein, also wir haben immer alle Themen, die uns aufgelegen sind. Und ich meine jetzt nicht uns persönlich, weil das unsere Lieblingsthemen wären, sondern weil sie relevant gewesen sind, oder weil sie aktuell gewesen sind oder weil wir gute Gäste haben dafür. Jede blöd. Und ein paar gute Ideen haben wir umgesetzt. Wir sind immer gekommen, jede Woche haben das Brainstorming gemacht und gesagt, wer hat noch eine dümmere Idee, wer hat noch eine, die wir noch nie gemacht haben. Wir haben ja alles ausprobiert in den letzten 5 Jahren. Wir haben Sachen, die zum Glück alle schon vergessen haben. Der Chris von Rohr, der barfuß gekommen ist.
Und wo zum Glück,
er weiß es auch nicht mehr. Schulsystem, weil er ein grosser Kritiker von der Volksschule ist. Wir haben wirklich jede blöde Idee und ein paar gute Ideen umgesetzt. Und wenn ich mir etwas nicht vorzuwerfen habe, ist, dass wir keinen Mut gehabt haben. Wir haben wirklich gefunden, die Arena ist eine Sendung, die muss leben, die muss Fehler machen, die muss zu reden geben. Wichtiger als die absolut reichweite Quoten oder die Zahlen ist, dass sie zu reden gibt, dass sie wieder Teil des Diskurs geworden ist. Und ich glaube, das haben wir angebracht. Und das ist das, wo wir Freude daran haben. Und darum gibt es jetzt nichts, wo ich noch müsste nachholen oder noch schnell reinmurksen. Wir haben auch nie, das wissen die, das muss ich da nicht erzählen, nie irgendwelche politische Botschaften platziert. Wir haben uns immer Mühe gegeben, kritisch so zu sein, kritisch anders zu sein, auch ein bisschen konträr. Also wenn alle die Klimajugend aufloben, haben wir gefunden, wir tun denen auch ein paar Gegner entgegenstellen. Nicht, weil wir gegen Klimajugend sind, sondern weil ich tief überzeugt bin, dass in der Auseinandersetzung mit den Argumenten der Gegenseite überhaupt erst das Interessante entsteht. er steht, wird es interessant. Und eine Arena lebt vom Widerspruch. Eine Arena lebt davon, dass auch eine unangenehme Meinung reinkommt, die man vielleicht nicht gerade hören kann. Nein, ich habe nichts mehr, was ich jetzt noch machen muss. Ich bin recht mir den Kopf am Zerbrechen, ob wir in der letzten Sendung irgendetwas Besonderes machen. Ich glaube nicht. Weil ich habe mir dann überlegt, wir könnten jetzt wie die vier lässigsten Gäste von den letzten 5 Jahren, unabhängig von Parteien und der Daniele Ganser noch dazu und so. Aber ehrlich gesagt, das würde wie mir zu viel Gewicht geben. Die Arena hat es vor mir gegeben und die Arena wird es nach mir hoffentlich noch ganz, ganz lang geben. Und wenn ich am Schluss von der Sendung 30 Sekunden etwas sage oder eine Minute lang etwas sage, dann ist das eigentlich schon mehr als genug. Und von dem her gibt es vielleicht ganz unspektakuläre, aus der Not geborene Sendung, weil manchmal gibt es kein gutes Thema, das wissen ihr alle, manchmal gibt es keine guten Gäste und dann lässt man halt irgendwie die Drittgarde ein. Und vielleicht gibt es dann so eine letzte Sendung und das wäre auch gar nicht so schlecht.
Vielleicht endet es wie bei Matthias Hüppi, der dann am Schluss Hopps am Gallen in die Kamera gesagt hat.
Ja.
Vielleicht gibt es irgend so etwas.
Ja, vielleicht sage ich irgendwie, jetzt muss endlich mal dessen eingeschränkt werden, damit die privaten Verleger können. Nein. Nein, das wird ganz eine anständige, normale letzte Sendung. Okay. Hoffe ich.
Du wechselst durch das auch, dass du Ende April deine letzte Sendung hast, früher als vorausgesehen, sage ich mal, zu Blick TV. Dort hat es ursprünglich geheißen, spätestens Anfang September. Wie froh bist du, dass jetzt schon früher gehen kannst?
Ich bin ehrlich gesagt froh. Und zwar nicht, weil ich jetzt das nicht mehr gern gemacht hätte. Ich habe die Arena extrem gern gemacht und ich mache sie immer noch extrem gern. Aber das Projekt, wo ich übrigens leider sehr wenig oder nichts heute Abend darüber schwätze, was sehr frustrierend wird sein für dich und hoffentlich nicht für euch alle, das Projekt fängt an. Es fängt an laufen, es kommen Fragen an mich an, es kommen Entscheidungen, die ich fällen muss. Und im Moment mache ich das einfach in der Freizeit. Und das heisst, dass ich meine Familie nicht recht sehe und das schlägt bei mir immer ein bisschen aufs Gemüt. Und darum bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich Ende April jetzt schon wechseln kann.
Mhm. Dass du mehr Zeit hast, um das Ganze
anrollen.
Ich frage trotzdem, wo steht das Projekt derzeit? Da sind sicher ganz viele Leute im Hintergrund am Arbeiten.
Nein,
noch nicht so gross.
Nein, noch nicht so gross. Es ist alles erst am Anlaufen, oder? Und ich bin ja noch nicht da. Mhm. Aber ich muss ja nicht viel blöd verkaufen. Ich kann einfach das Gleiche sagen, was im Kommuniqué gestanden ist. Signifikante Erhöhung des Bewegtbildanteils auf blick.ch.
NZZ am Sonntag hat gesagt, es gibt ein tägliches Web-TV-Programm, so ein bisschen schöner Ausdruck. Genau.
Was NZZ am Sonntag alles wissen will. Und der KBZ hat auch meinen Lohn publiziert.
Genau, das habe ich gesehen. Eben
es gibt noch vieles, was da geschrieben
wird. 200'000 Franken beim Blick und vorher nur 130'000.
Ja, ich weiß gar nicht,
was das auch ein Faktor
Geld machen.
Du bist ja vollfach Familienvater.
Ja.
Hat das eine Rolle gespielt? Das
ist eine grosse Familie.
Also, ob das Geld eine Rolle gespielt hat?
Ja.
Also, nein. Ja. Nein. Also, ehrlich gesagt, kommentiere ich nicht Aussagen zu meinem bisherigen oder neuen Lohn. Es gibt ja Journalisten, auch Moderatoren vom Schweizer Fernsehen, die ihren Lohn öffentlich gemacht haben. Wir müssen sie nicht nennen. Das habe ich nie gemacht, weil ich finde, wir verdienen viele von uns, oder zumindest die das Glück haben, in einer Festanstellung zu sein, immer noch mehr als unser durchschnittlicher Leser. Mhm. Auch wenn die Branche nicht das hergibt, was man gibt, aber wer es Glück hat, es hat sicher auch Leute, die frei angestellt sind, dann sieht es gerade anders aus. Aber wenn man eine Festanstellung hat, verdient man mehr als der durchschnittliche Leser. Und dann muss man das nicht rausposaunen, weil aus unserer Sicht ist es vielleicht bescheiden, aber für sie, die das an der Mikrokasse liest, ist es immer noch ein sehr guter Lohn. Darum bin ich da immer sehr zurückhaltend gewesen. Mhm. Jetzt, was spielt eine Rolle für den Wechsel? Ich bin ein spätgeborener Fernsehmacher. Ich bin spät in das hineingekommen. In den 90ern war es wirklich lässig, Fernsehen zu machen. Dort hat der Schabi hat alles gemacht. In den Nullern war es TV3. Da konnte man immer noch Fernsehen machen, auf die Fresse gehen, aufstehen, weiterlaufen. Ich bin spät geboren. Ich bin Jahrgang 1981. Das war alles vor meiner Zeit, als ich in diesen Positionen war. Und jetzt kommt doch wirklich der Christian und der Marc Walder, Christian Dohr und Marc Walder kommen und sagen, komm, mach mit uns zusammen ein Fernsehen, bau ein Fernsehen auf. In einer Zeit, wo alle nur noch sparen, kommen sie mit einem Projekt und sagen, erzähl uns, was hast du vor, was willst du machen, das sind unsere Pläne, die ich eben jetzt leider nicht alles ausbreiten kann. Und dann ist es ein absoluter No-Brainer. Dass ich das noch erleben darf, dass ich die Chance bekomme, da mit jüngeren Kollegen, auch mit erfahrenen Kollegen, auch im Newsroom vom Blick, wo viele sind, wo auch schon Fernseherfahrung haben, mit denen zusammen nochmal so etwas stemmen, ganz ehrlich, das habe ich nicht gedacht, dass ich das darf. Ich habe gedacht, entweder gehe ich jetzt im Journalismus irgendwie einen Weg, oder dann muss ich irgendwann nochmal etwas ganz anderes machen. Ich habe schon 2-3 Zacken gerissen, Höcke geschlagen in meinem bisherigen Weg. Und dass ich jetzt darf in diesem Weg drin bleiben und so etwas anpacken, ein Wagnis und hoffentlich zum Erfolg führen, das ist ehrlich gesagt die grosse Chance. Und das ist viel, viel, viel gewichtiger, als sogar wenn ich jetzt beim Lohn irgendetwas vorwärts gemacht hätte.
Das SRF hat wahrscheinlich nicht unbedingt Freude gehabt, als du gesagt hast, dass du gehen willst.
Ja, zum Teil.
Hat man beim SRF alles probiert, um dich zu halten? Oder hat man gesagt, ja, nein, ist gut, wir sind froh, Datenbreuer, dann müssen wir uns nicht mehr um dich kümmern?
Nein, ich habe noch nie taktisch gespielt in Laufbahnsachen. Ich habe nicht geplant, Moderator zu werden. Ich habe sicher nicht planen, was ich jetzt darf. Ich bin eigentlich überzeugt, dass man nicht seinen Weg planen kann, man überschätzt seinen eigenen Einfluss. Also, welche Stelle das gerade frei ist und wer einem da gerade eine Chance gibt, und da muss man sich noch irgendwie mit dem Chef, mit dem zukünftigen oder der Chefin verstehen, das kannst du nicht planen. Das Einzige, was du machen kannst, ist deine Interessen fortlaufend justieren auf deine Fähigkeiten. Ich wollte eigentlich Filme machen werden und dann habe ich gemerkt, das kann ich einfach nicht recht. Und habe gemerkt, ich bin im Journalismus glaube ich ein bisschen besser oder weniger schlecht und dann habe ich meine Interessen justiert auf den Journalismus. Ich wollte wirklich mal Forscher werden, wirklich. Mhm. Ich habe wirklich gemeint, in mir stecke ich einen grossen
Film. Du hast auch studiert, an der Uni Zürich Filmwissenschaften.
Und nach 4 Jahren an der Filmschule, ja. Oder? Ich bin Filmregisseur und habe gemerkt, dass ich talentfrei bin. Und das...
Und hast du eigentlich für Journalist lange zu
tun? Ja, fürs Fernsehen. Nicht für Journalismus, aber fürs Fernsehen hat es gerade gelangt. Und da habe ich wirklich, das ist das, weil es kommen ständig junge Leute zu mir und sagen, ja, wie muss ich es denn machen, ich will Moderator werden. Oder vor allem junge Frauenleiter wollen Moderatorin werden. Sage ich immer, vergessen Sie, ich will Journalisten werden, überhaupt, oder? Und dann müsst ihr herausfinden, ob ihr das Talent habt zum Journalismus. Und im heutigen Zeitpunkt sage ich sowieso jedem, werdet nicht Journalisten. Und die es dann trotzdem werden, das sind die wahrscheinlich wirklich mühen, aus innerer Not, oder? Aus innerem Drang. Und die anderen sollten es eh nicht werden.
Hast denn du jetzt noch so Restspuren vom Film mit dir rein als Journalist?
Ja, ständig. Der Hang
zum Pathos und zum Drama,
ja, also, in der Arena. Ja, oder zur Inszenierung, oder? Also wir haben ja wirklich so Kabis umgesetzt in der Arena. Wir haben ja zum Beispiel eine Sendung über Burka gemacht. Mhm. Und dann haben wir gefunden, ja, wenn wir über Burka reden, muss man auch eine Burka sehen. Aber gleichzeitig, sobald man eine Burka sieht, dreht sich ja alles nur noch um die Burka. Man kann ja gar nicht mehr sinnvoll schwätzen. Burka verstellt uns ja allen sofort den Blick, oder? Mhm. Weil das schaltet alle auf schwarz. Und dann haben wir gefunden, ja, wenn man Frau Illi, Illi heisst sie, oder? Ja,
Nora Illi.
Nora Illi. Ja. Wenn man Nora Illi einladet, dann lassen wir uns ja schon wieder instrumentalisieren. Und zwar sowohl von der Frau Illi, wie von denen, die Frau Illi gerne möchten, verbieten. Weil alles geht nur noch um das blöde...
Alles fokussiert sich auf
alles
sie.
Alles und man kann ja gar nicht mehr sinnvoll schwätzen. Mhm. Also tun wir doch Frau Illi per Telefon zuschalten. Das muss doch in ihrem Sinn sein, weil sie will ja ihr Gesicht nicht zeigen. Da kann sie uns ja nicht sagen, sie denkt nicht per Telefon. Und gleichzeitig muss man dann inhaltlich sich mit ihr auseinandersetzen, weil es ja dann eben nicht ums Durchgehen. Dadurch, dass wir sie nicht einladen und ihr sozusagen das Gesicht nehmen, das sie nicht zeigen will, machen wir sie inhaltlich relevanter. Mhm. Und dann sind wir wirklich frech geworden und haben gefunden, jetzt stellen wir ein Mannequin, also eine Schaufensterpuppe, mit einer Burka ins Studio, die ganze Zeit dort steht. Und das tut doch eigentlich wunderbar die Absurdität von dieser ganzen Burka-Debatte, und zwar von beiden Seiten, aufzeigen, wenn nur eine Schaufensterpuppe dort ist. Mhm. Und dann haben wir während dem Telefonduplex, während der Telefonschaltung mit der Nora Illi, die ganze Zeit auf die Schaufensterpuppe gefilmt, oder? Mhm. Ja. Was natürlich wirklich relativ subversiv war, weil man dann plötzlich wieder das Gefühl hat, sie sei doch da, aber gewusst, sie ist nicht da und so weiter und so fort. Und
also im Nachhinein würdest du es nicht mehr so machen?
Ich würde exakt so machen. Okay. Ich habe den Brüller gefunden, oder? Und genau diese Art von visuellen Geschichten, sage ich jetzt mal, sind natürlich zu tief filmerisch, oder? Mhm. Das ist natürlich etwas, was ich aus der Filmschule mitgebracht habe und was mir jetzt immer geholfen hat, dass ich auch mit den Regisseurinnen, wir haben super Regisseurinnen bei der Arena gehabt, verschiedene, die eine ist jetzt leider pensioniert worden und ich konnte mit denen immer auf Augenhöhe können reden. Mhm. Und das können wahrscheinlich wenig Journalisten, könnt mit der technischen Seite, mit den Regisseuren wirklich auf Augenhöhe reden. Und wenn die einem irgendetwas erzählen, die, oh, weißt, dann nehmen wir lange Brennweite, sage ich, nein, das ist nicht die lange Brennweite drauf. Und das hat mir geholfen, dass ich in das technische Dreimen sehen konnte. Also da habe ich etwas mitgenommen.
Aber es würde mich gleich noch wundern, der Bruch vom Traum, Regisseur zu werden, zum Journalist, das ist ja nicht nur, ich habe jetzt gesagt, ja, ich fokussiere mich jetzt aufs andere, auf ein neues Ziel, aber hat es irgendwie auch so einen Moment gegeben, ja, wo du jetzt gesagt hast, ich wollte unbedingt Journalist
werden? Ich bin mein drittes Jahr an der Filmschule, habe ich einen Austausch nach New York gemacht. Mhm. Und bin dort an der Filmschule und habe gemerkt, schon wieder so viele Leute, die talentierter sind als ich. Und habe dann am Tillmann Lingner, das ist der Korrespondent zu Washington, angerufen und gefunden, ob ich ein Praktikum machen darf. Und irgendwie war noch keiner ihr genug, einfach dort anrufen oder frech genug gewesen. Der hat gesagt, komm mal vorbei. Und ich bin mit meiner heutigen Frau dann gewesen. Sie hat ihr ein Lied geschrieben, wir sind im Central Park in New York gehockt. Ich habe meiner Filmdozentin an der Kunst angerufen und gesagt, darf ich dir ein Drehbuch abgeben am Ende des Semesters? Und dafür gibst du mir die 30 ECTS. Ich bleibe okay. Nochmal ein Semester dann. Und dann hat sie gesagt, ist gut, das ging heute auch nicht mehr. Und dann bin ich einfach im Central Park gehockt, habe irgendwie an meinem Drehbuch geschrieben, Tillmann angerufen und der Tillmann hat gesagt, komm nach Washington. Da bin ich 2 Monate, glaube ich, beim Tillmann, beim Korrespondent und habe gewusst, das ist mein Job.
Und das Drehbuch ist je fertig geworden?
Ja, aber es ist das ist ein Schrock gewesen.
Und was ist denn gegangen dort?
Ich habe einen Tatort geschrieben. Einen Tatort über einen, der mit dem Sturm gewehrt. Das ist damals hat es das schlimme Tötungsdelikt gegeben, Hünkerberg. Das ist so ein das gewesen. Aber okay. Es ist total schlecht gewesen.
Aber dafür hast du gewusst, jetzt
wollte ich Journalist werden? Dafür habe ich gewusst, ich wollte Journalist werden, ich wollte Auslandkorrespondent werden. Das ist das Einzige, was ich je geplant habe. Und das verdanke ich dem Tillmann und denen, die mich beim Fernsehen, wo ich dann zurückgekommen bin in die Schweiz, als Praktikant reingenommen
haben. Okay. Und dann hast du einen Stage gemacht?
Ja, viel später. Also zuerst bin ich, bin dann zum Thomas Schäppi gekommen. Ich weiß nicht, ob die Namen euch etwas sagen. Ja, sind sie? Ja. Und der Thomas Schäppi hat gesagt, ich habe keine Stelle. Da habe ich gesagt, ich will Praktikant. Er hat gesagt, ich habe keinen Praktikant, aber du kannst Produktionsassistent, habe ich eine Stelle frei.
Okay.
Also die die Untertitel, also die Blender macht, genau, und Sekretariatsarbeit. Dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich die Stelle. Und bei Produktionsassistent beim Schweizer Aktuell gewesen, während ich die Filmschule abgeschlossen habe. Mhm. Und dann 2-mal hintereinander Praktikant und dann ist das.
Okay.
So. Also ist ich habe einfach gesagt, ich gehe nicht mehr heim, ich muss mich jetzt...
jetzt gehst du aber.
Ja. Aber ob für Geld oder nicht, ich habe ja schon viel früher angefangen, ich habe 2001 Teletext-Untertitel angeschrieben
beim Messer. Ganz uneigentlich.
Also, ja, ohne ja.
Das nicht
ja,
werden, also, aber sehr handwerklich, technisch angefangen.
Ich tippe heute noch schneller, als du kannst reden. Ich tippe so schnell, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Okay. Ich habe Gespräche live abgeschrieben. Das ist eigentlich eine nützliche Fähigkeit als Journalist. Mhm. Ich habe Gespräche live abgeschrieben, wenn die passieren. Und das habe ich beim Teletext gelernt, weil ich für die Simpson-Folge bin ich pro Folge gezahlt war. Mhm. Ich habe irgendwie 290 Stutz pro Simpson-Folge bekommen und habe am Schluss in einer Nacht 3 geschafft. Da habe ich 1000 Stutz in einer Nacht verdient. Bin ich am nächsten Morgen wieder auf dem Filmschuh. Darum tippe ich so schnell und die Simpsons haben mir wirklich
den ersten Ferien gezahlt. Hast du sie schneller laufen
lassen? Nein, Simpson-Folge geht ja nur 20 Minuten.
Ja, das stimmt. Ja.
Aber normalerweise haben die gerechnet, dass du irgendwie 6 Stunden hast und ich habe sie 3 geschafft.
Ah, okay, wow. Interessant.
Darum ist das jetzt wirklich,
wenn ich, Untertitler zum
Blick. Ja, und wenn ich vom Leutschenbach jetzt weggehe, dann schließt sich für mich ein Bogen, wo eigentlich mein gesamtes Erwachsenen, seit 2001 bin ich in dem Leutschenbach raus
gewesen. Okay. Ich wollte noch ein bisschen auf deine Methode fokussieren. Und zwar habe ich mich gefragt, was ist eigentlich dein Anspruch an eine Arena-Sendung, wenn du dich vorbereitest? Was ist das Ziel von einer Arena-Sendung?
Also interessiert das eigentlich bis jetzt? Oder soll ich kürzer sein? Oder haben die andere?
Also ich finde es...
Ist okay für dich, ja?
Für mich ist es gut, ja.
Also,
wir sind sonst, ja... Wenn jemand eine Frage hat aus dem Publikum, soll er sich einfach melden. Vielleicht noch so als Einschub. Jemand einfach die Hand auf. Aber...
Also, was ist mein Ziel mit einer Arena-Sendung?
Ja, was ist dein Anspruch? Also, was willst du erreichen? Also,
eine Arena-Sendung muss unterhalten.
Sie muss unterhalten? Ja.
Das tut mir wahnsinnig leid, alle, die etwas anderes erwartet haben. Wer am Freitagabend um 10:30 Politik machen will, muss unterhalten. Die sich für Politik interessieren, ohne Unterhaltungsfaktor, haben alle eine Zeitung abonniert und brauchen die Arena nicht. Die Arena ist eine Auffangsendung für die sich sonst nicht interessieren für Politik. Das heisst, wir müssen uns verdammt Mühe geben, zum unterhalten zu sein. Wir müssen uns extrem Mühe geben, um die Leute bei der vorbestehenden Emotion und bei den Vorurteilen und beim schmalen, vorvorhandenen Wissen abzuholen. Mhm. Und eine Sendung, die nicht attraktiv, ein bisschen knallig getitelt ist, die nicht eine knackige Anmoderation hat, die nicht gerade am Anfang einem klar macht, warum mich das persönlich durchaus auf einer Boulevard-Ebene anspricht, mhm, ist aus meiner Sicht eine Arena, die ihr das Publikum verfehlt hat. es ist um 10:30 am Abend und die Sendung heisst nicht Sternstund Politik. Sie heisst Arena. Und in einer Arena gehen sich Gladiatoren auf den Grind. Das ist der Anfangspunkt von der Arena. Und dann muss sie noch jemand anders schauen. Dann muss sie differenzieren. Dann muss sie erklären. Wir haben die Erklärstücke eingeführt, wo es Vermögen kostet. Das Vermögen kostet. Und wo man grafisch drei unabhängige Experten nehmen jedes von diesen Stück ab und sagen uns, wir haben in diesen 5 Jahren keinen einzigen Fehler drin gehabt. Nicht einen einzigen haben wir einen, hoffentlich, ich will es noch nicht verschwören für die nächste Sendung. Es hat immer gestimmt. Dann müssen wir differenzieren. Dann müssen wir die Mitte-Stimme hören. Alle meinen immer, die Arena sei nur eine Polpartei. Das stimmt überhaupt nicht. Man schreibt einfach nachher nur über Blocher und über Wermut. Aber wir haben eine säuberliche Statistik, dass wir alle Parteien fair nach ihren Sitzanteilen in beiden Kammern, Ständerat ist gleich stark gewichtet, fair vertreten haben in der Arena. Die Arena muss differenzieren, sie muss aufklären, ganz ein grosses Wort. Was für einen Anspruch, können wir nur scheitern daran? Sie muss informieren, sie muss mich fit machen für Demokratie. Aber sie muss am Anfang, und das muss sich natürlich durchziehen, sie muss auch unterhaltsam sein. Sie richtet sich an ein sehr, sehr breites Publikum. Und wenn sie das nicht macht, ist sie gescheitert. Weil wenn die Arena sich keine Mühe mehr gibt, mich zu erreichen, mit kernpolitischen Inhalt, wer soll sich dann noch mehr Mühe geben? Die Arena muss wirklich zugänglich sein. Und darum habe ich immer verteidigt, dass wir polemische Pressetexte, nicht polemisch, zugespitzte Pressetexte machen, wo auch mal einen polemischen Titel drin hat. Aber schon im Lied muss Differenzierung sein und im Text ist Differenzierung nochmal und in der Sendung ist Differenzierung ganz breit. Häufig haben wir Kritik bekommen vor der Sendung, dass die Leute gesagt haben, ja, wie kann man nur den einladen oder jenen einladen? Und nach der Sendung haben die Leute gesagt, ja, er hat eigentlich aus dem eine Differenzierung angebracht. Das ist meine Überzeugung.
Das heisst, die Gemüsemarkt ist stimmig, oder? Ist das
richtig.
Einfach bewusst oder so?
Gemüsemarkt stimmig, also
bei dem Flohmarkt, weißt du,
ja, richtig.
In Indien komme ich, oder von dort sind einfach richtig im Markt.
Willst du so durcheinander schwätzen? Ja, das ist nochmal etwas anderes.
Ist das bewusster oder ist das Zufall?
Das ist nochmal ein ganz schwieriger Punkt, auch ein bisschen ein schmerzhafter Punkt für mich. Also grundsätzlich muss es sehr dynamisch sein. Es muss auch ein Streit sein. Sonst sind wir wirklich in dem... Sonst senden wir am Publikum vorbei. Weil ich erinnere nur daran, heute sagen viele Leute, die Arena sei zu kontrovers, zu viel Streit. Als ich gekommen bin, vor 5 Jahren, haben alle gesagt, die Arena ist tot und erledigt. Damals beim Filippo war sie noch interessant. Ja. Unterdessen ist sie zähmend und domestiziert worden. Wir haben es geschafft, dass sie wieder zu reden gibt, dass sie wieder läuft. Jetzt, guten Abend. Überhaupt nicht. Jetzt durcheinander schwätzen. Schwierige Abwägung. Wenn ich eine Sendung nicht in den ersten 5 Minuten auf ein Tempo bringe, zum Beispiel letzten Freitag haben wir es nicht geschafft. Letzten Freitag haben wir sie bis am Schluss nicht auf das Tempo gebracht. Sie ist nie auf Betriebstemperatur gekommen. Und wenn ich es am Anfang nicht schaffe, sie auf Betriebstemperatur zu bringen, dann schaffe ich es wahrscheinlich nicht mehr. Man setzt das Tempo in den ersten 5 Minuten. Sobald die Leute sich daran gewöhnt haben, dass sie unbremst einfach 7 Minuten Statements machen, ist es vorbei. Hat man die Hoheit aus der Hand gegeben für den Abend. Allerdings, wenn man es dann zu fest lässt, kollidieren, kriegt man es fast nicht mehr runter. Und manchmal haben sie für meinen Geschmack ein bisschen zu viel durcheinander geschwätzt und ich bin bis zum Schluss nie am Punkt gekommen, dass ich finde, ich habe das perfekte Maß gefunden. Ich finde es relativ schwierig, das richtige Maß zu finden.
Wie gehst du da vor, wenn du so eine Sendung vorbereitest? Sandro Brotz hat im letzten Tag gesagt, dass er, wenn er einen Interviewpartner hat, dass er mit dieser Person 2-3 Tage lang schwanger ist. Und bei dir ist das ein bisschen kompliziert, weil du hast mehr Gäste, du hättest irgendwie 4 Sechslinge oder so immer. Wie fängt das an? Muss man sich das vorstellen? Wann fängt so eine Vorbereitung an? Und
ich habe immer am Sonntagabend angefangen für den Freitag. Also am Sonntagabend habe ich Kind ins Bett und dann habe ich angefangen, Dossiers mir zusammenstellen. SMD zuerst, um mich vorbereiten auf die Sendung.
Also zu dem Thema,
wo wir Zeitpunkt geplant haben. Ja,
das ist schon vorher festgelegt.
Dunstig, das haben wir eingeführt, weil vorne hat die Arena immer erst am Dienstag richtig angefangen für den Freitag. Planen. Wir haben jetzt angefangen schon am Donnerstag, eben Franziska, die ich angesprochen habe, fängt am Donnerstag vorne sich an Gedanken machen, was könnte eine Aktualität sein nächste Woche. Und wenn dann aber irgendetwas anders ist, dann wechseln wir bis am Mittwoch sehr niederschwellig und bis am Freitag bei grossen Events.
Okay, okay.
Also wir können am Freitag noch kehren.
Okay.
Aber ich tue mich, wie der Sandro richtig gesagt hat, in eigentlich jeden von diesen Gästen hineinversetzen. Oder? Ich lese die Vorgespräche mit dem, das Team führt Gespräche mit denen, ich lese andere Interviews, ich profitiere von ganz viel Arbeit, die andere Journalisten gemacht haben, und aus dem heraus catche ich mir dann meine Fragen auf den Freitag an.
Und wie machst du das, wenn du dich vorbereitest? Ich nehme jetzt mich ein bisschen Bezug auf das andere, ich hoffe, du verzeihst mir das, aber er hat mir gesagt, dass er mal so, also er übt das einerseits.
Es werden die nächsten Wochen alle das andere an mir messen, das ist okay, dass du es umgekehrt machst.
Er hat dann gesagt, er macht wie ein so Interview-ist, also quasi, wenn er eine Frage stellt, in welche Richtung könnte es gehen, übst du das auch mit dem Team? Also im Sinne von, wenn er in die Richtung geht, oder er macht nicht das Statement. Es ist ja ganz eine andere Zusammensetzung als in einer Rundschau. Es ist viel länger. Man kann ja nicht alles voraussehen, was in dieser Sendung passiert. Und wie geht man mit dem um, mit dieser Ungewissheit?
Ja. Wir definieren mehr das Thema definieren und Subthemen und sehr wichtig Framings. Also die wahre... Die Leute haben immer gemeint, also sagt ja immer, der Breuer ist ein Linker, Breuer ist ein SVPler, whatever, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber Einfluss nehmen, Pro und Contra wäre eh sowieso zum Scheitern vor, das würde man sofort merken. Wenn du jetzt mich die ganze Zeit würdest fragen und mich als SRGler anstellen, würde man das sofort spüren. Die viel subtiler und heikler Einflussart, die du hättest, wäre, dass du nur Fragen stellst zu einem Thema. Du könntest jetzt den ganzen Abend nur über Lohn und über so Sachen reden, und das würde, wenn schon, den Eindruck vermitteln, wir gehen nur ums Geld. Weißt du, was ich meine?
Das Thema festsitzen.
Richtig, so, also das Framing von der Debatte. Und was wir sehr, sehr genau darauf geachtet haben, oder das Team weiterhin darauf achtet, ist, dass man nicht nur Pro und Contra in den Gästen und in den Argumenten, sondern auch in den Framings. Bin ich in Initiativen, wenn Befürworter immer nur über den Nutzen von der Initiative reden und Gegner immer nur über die Kosten. Also, oder bei der Waffenrecht ist der Freitag. Da wollen die Gegner nur über das Waffenrecht reden und Befürworter nur über Schengen-Dublin. Und unsere Aufgabe ist, in der Vorbereitung sehr stark herauszufinden, was ist das Gesamtthema und was sind die verschiedenen Unterthemen und was sind die Framings von der beiden Seiten. Am Freitag werden wir sehr ausführlich über das Waffenrecht, über das Recht, eine Waffe zu besitzen, über Magazingrössen reden, aber sehr ausführlich über Schengen-Dublin, über Polizeizusammenarbeit, über die Bilateralen, die gefährdet werden, wenn wir Nein sagen zum Waffenrecht. Also die Framings muss man sich überlegen, und dann muss man innerhalb von diesen Framings muss man wieder pro contra suchen. Ist Waffenrecht, also Waffenfreiheit, ist die bedroht oder nicht? Schützt das Frauen vor häuslicher Gewalt mehr, ja oder nein? Das sind alles Themen in diesen Waffen drin. Auf der anderen Seite, Bilaterale, verlieren wir die oder nicht? Polizei in den Kantonen, angewiesen auf Schengen-Dublin oder nicht? Weißt du, was ich meine? Das heisst, du verrestlichst eigentlich Hauptthema, Framings, pro contra innerhalb von diesen Framings. Und wenn du das machst, musst du schauen, ob du für jede von diesen Pro-Contra, in jedem von diesen Framings einen Gast hast. Mindestens einen Gast, der dafür ist und dagegen. Du brauchst nicht immer zwei und zwei, es langt manchmal einen. Aber einen musst du immer haben, sonst hast du ein Problem.
Hast du manchmal das Gefühl gehabt, dass du besser informiert bist als deine Gäste?
Wenn ich das wäre, hätte ich das nie gesagt und würde es jetzt auch nicht sagen.
Du hast gegenüber dem Blick noch gesagt, wo dein Wechselpublik geworden ist, dass bei der Arena Gefahr besteht, dass sie zum Ritual erstarrt. Weil jeder Politiker einfach seine Botschaft abrattert. Wie geht man da vor, dass das nicht passiert?
Also, durch journalistische Präsenz. Wo die Arena erfunden worden ist, Anfang 90er, hat die reine Tatsache, eine kontroverse Debatte zu machen, vor laufender Kamera zu schweissnassen Händen geführt, bei den Politikern. Oh, das ist ja nicht mehr Tatsachen und Meinung, sondern wir haben ja angefeilt und zack und Friedrichsson. Plötzlich geht es ab. Und das hat schon dazu geführt, dass die Leute sich inhaltlich auseinandergesetzt haben. Unterdessen, das wissen die alle viel besser als ich, ist jeder Politiker, jede Politikerin hat Trainings hinter sich, entweder explizit Trainings oder einfach, weil now.ch und die Lokalen und alle einem die ganze Zeit gewaltet, die sind alle trainiert darauf, ihre drei Kernbotschaften rauszuhauen. Für einen schreibenden Journalist oder einen Radiojournalist oder auch einen Fernsehjournalist ist das nicht ein Riesenproblem, weil du kannst ja dann ganz lang quoten und dann nimmst du das raus, wo dir irgendwie, ich meine das nicht negativ, nein, sondern wo du kannst eine Geschichte, eine inhaltliche Auseinandersetzung bauen. du willst ja nicht nur die Parolen, die du aus dem Parteiprogramm genommen hast, sondern du nimmst das, was interessant ist, weil es irgendwie Bezug nimmt auf die Gegenseite. Mhm. Wir wollen ja immer alle in der Politberichterstattung eine inhaltliche Auseinandersetzung. Wir haben keine Lust, wenn wir das Gefühl haben, nach einem Inti, die haben das völlig instrumentalisiert und haben einfach ihr Programm abgebettet. In der Arena oder in einem Tag generell ist das sehr, sehr viel schwieriger, weil du kannst das ja nicht, das ist ja nicht schneiden oder auswählen. Ein wichtiger, einflussreicher SVP-Politiker hat mal beim Apéro gesagt, und er hat nicht gemerkt, dass ich daneben gesessen bin, er hat in den ersten 20 Minuten von der Arena fünfmal seine Kernbotschaften rausgehauen. Weil in diesen 20 Minuten sind die absoluten Zuschauerzahlen am höchsten. Da fangen die Leute an ins Bett, da hat er fünfmal seine Botschaft rausgehauen, wo er sich vornimmt. Nachher fangen wir an mit diskutieren, es kommt nicht mehr so drauf an. Das heisst, wenn du die Einladung in der Hand hast, in der Arena, hast du als Politiker schon gewonnen. Egal, was der Moderator sagt, egal, was dein Gegenüber sagt, du haust deine Parolen raus und der Rest ist dir gleich. Frag mich irgendetwas. Egal, was du mich fragst, ich sage, ja, das ist die falsche Frage, Jonas. Du müsstest das und das. Eigentlich geht es um das und das. Typisch linke Journalisten stellen die richtige Frage nicht. Die richtige Frage wäre das. Mhm. Ist völlig egal. Das heisst, der Politiker hat schon gewonnen. Und wenn ich heute noch will, wie das der Filippo viel einfacher hat können, weil die Leute noch nicht gefasst waren auf das Medium, auf den Konflikt, wenn ich das heute noch will, eine inhaltliche Auseinandersetzung erzwingen, dann muss ich aufrüsten, journalistisch. Muss ich tiefer vorbereitet sein, kritischere Fragen stellen.
Erklärstück
haben, dann muss ich eine inhaltliche Auseinandersetzung erzwingen. Sonst ist die Arena nur noch wie eine Plakatfläche, die man fair aufteilt und jeder darf sein Plakat irgendwo anmachen. Und das wollen wir nicht. Und aus dieser Überzeugung bin ich sicher ein sehr präsenter Moderator gewesen. Der Vorwurf ist dann selbstdarstellend, nimmt sich zu viel Raum, redet selber zu viel. 50% von dem mag stimmen, dass es meine Persönlichkeit ist, die einfach ein arroganter Sack ist. Und die anderen 50% würde ich sagen, ist tiefe Überzeugung, dass man in einem Tag heute Präsenz muss haben. Wenn man nicht nur ein Mikrofonständer sein will, wo der Herr Rösti und der Herr Löwra und Frau Gössi und der Herr Pfister einfach können ihre Parolen raushauen und ich schenke das Wasser mal.
Ja?
Die Sendung wird ja heute Nachmittag. Die Sendung wird
am Nachmittag aufgenommen,
oder?
Um 6:30 Uhr, ja. 6.
Und ihr dürft die nie schneiden?
Keine Sekunde.
Oder die Bilder dann, haben die auch schon geschnitten?
Noch nie. Nein, könnte man nicht. Ja, könnte man nicht, weil der würde ja nachher rausflippen.
Der Ombudsmann.
Soweit ich weiß, hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Arena. Schwören kann ich, dass es noch nie passiert ist, seit ich dort bin, weil ich da dabei bin. Etwas haben wir mal gemacht. Der Gewerkschaftsbund, SGB, Herr Rechsteiner, ist von unseren die Einblender macht, Produktionsassistentin, hat statt SGB Schweizerischer Gewerbeverband. Was ein bisschen das Gegenteil ist. Beide sind in der Sendung gewesen. Und dann war ihr das so unangenehm gewesen. Wir haben sie das nicht gezwungen. Das ist eine Frau mit Berufsethos. Und die ist geblieben bis am Abend um 11 Uhr und hat in dem Moment den richtigen Einblender noch drüber gegeben. Dass er den
falschen verdeckt
hat. Live dann drüber gegeben auf den Sender. Und man hat aber hinten noch Gewerkschaftsbund. Bund ist noch gestanden hinten. Das ist das Einzige, wo ich je wüsste, was wir noch gefaked haben. Kein einziger Schnitt je gemacht. Die Voraufzeichnung hat aber zwei Vorteile. Erstens kommt Viola Amherd zurück ins Wallis. Jetzt muss sie nicht mehr zu. Also, aber hat zurück können ins Wallis. Weil ins Bündnerland, ins Wallis, in Romandie ist es extrem schwierig, wenn man es live machen würde. Ebenso das Publikum, 100 Leute im Publikum. Boas weiss das bestens. Es ist nicht ganz einfach, die zu finden. Und wenn du die live müsstest finden, gehst du auf die Nase. Wir haben es bei Arena Reporter, ist live gewesen. Ja. Und wir haben jeden Sonntagabend ein Ghetto mit dem Publikum. Weil die Leute No-Shows, sie kommen einfach unentschuldigt nicht, weil es ist zu spät. Mhm. Und am 6:30 haben wir die Arena immer proppen voll, ist kein Problem.
Was mich noch wundert, in dem Moment vorher gehabt, von dem Botschafter platzieren und wie man wirklich eine Diskussion in Gang bringen kann. Es hat ja die Sendung mit dem runden Tisch, Arena am runden Tisch. Ist das aus dem heraus entstanden, dass man gefunden hat, man wollte mehr diskutieren und nicht einfach nur plakative Statements abrattern hören? Oder wie ist das entstanden? Vielleicht ist meine These völlig falsch.
Nein, also das war das Signal, das man dort senden wollte. Aber wir haben in jeder Arena haben wir eine inhaltliche Auseinandersetzung. Die Leute sagen immer, im Club könnte man konstruktiver diskutieren. Aber das stimmt doch nicht. Der Regula Ritz und der Albert Rösti reden exakt tupfengenau gleich miteinander im Club oder in einer Arena. Es kommt überhaupt nicht darauf an. Wieso würde der Herr Rösti plötzlich inhaltlicher auf die Gegenseite eingehen? Da wäre er ja kein Profi. Weil er jetzt hockt, das ist doch dämmt. Also, wenn schon, hat es eine gewisse Dynamik, ist vielleicht höher, wenn man steht, das mag sein, aber inhaltlich macht das überhaupt keinen Unterschied. Mhm. Der Unterschied bei der Arena und zu dem stehe ich, ist, dass wir immer auf Konfliktlinien eingeladen haben. Mhm. Politik ist nicht die Suche nach den besten Lösungen. Politik ist schwierige und langwierige Abwägen von unterschiedlichen Interessen. Mhm. Es geht nicht darum, da haben sich die Klimajungen getauscht, die gefunden haben, das sei nicht konstruktiv, wenn man die FDP und die SVP einlässt, wie Herr Bigler, Claudio Zanetti, zwei Nationalräte, haben wir eingeladen in die Arena zu Klima. Da haben die Jungen gefunden, so gäbe es keine konstruktive Lösungen. Ja, bitte, meine Damen, also was soll denn das? Es geht nicht um eine konstruktive Lösung, es geht darum, dass man sehr schwierig zu vereinbare Interessen, die Interessen von einer Industrie, die Interessen von Autofahrern, von Konsumenten, die nicht höhere Preise möchten zahlen und möchten gerne nach London in die Ferien fliegen oder in die Südsee oder was auch immer, zusammenbringt mit den Interessen, das Klima zu schützen, wo übrigens auch ein Interesse von allen sollte sein, einverstanden. Aber Politik ist das Abwägen von Interessen. Und ich habe das immer sehr stark verteidigt, dass die Arena pro und contra einlässt. Und wenn wir jetzt einfach, die Klimajungen haben verlangt, wir sollen nur Grüne, Grünliberale und CVP einladen. Mhm. Weil das sagen die konstruktiven Parteien. Aber so funktioniert Politik nicht und so funktioniert auch die SRG übrigens nicht.
Aber das ist wahrscheinlich auch wieder eine Diskussion mit verschiedenen Ebenen, oder mit der wissenschaftlichen Ebene, wo man sagt, Klimawandel ja, ist zu 97%, 98%, wie viel auch immer, weine ich jetzt gerade nicht zur Hand, Menschen gemacht. Und es gibt eine politische Ebene, wo Vertreter, gewählte Vertreter sagen, das stimmt nicht und damit Politik betreiben. Also ist wahrscheinlich dort ein bisschen der Konflikt dahinter.
Aber wenn wir die Sendung gesehen haben, und lustigerweise hat es wieder nachher ja keine Kritik mehr gegeben, wir haben überhaupt nicht pro contra zulassen, ob jetzt der Klimawandel hauptsächlich menschgemacht ist. Mhm. Wir haben das als Fakt klargestellt und haben weiter diskutiert. Mhm. Das hat mir der Urs Leuthard beigebracht, einer von meinen Vorgängern. Wenn jemand eine direkte Unwahrheit erzählt den Gast, was machst du denn? Ist ja noch blöd, oder? Weil du kannst ja nicht deinen Gast
in Sendung
stellen, bloßstellen. Und was hat mir Urs Leuthard? Ich bin mit jedem von meinen Vorgängern zu Mittagessen oder zu Nachtessen und die haben mir alle total gute Tipps gegeben. Mhm. Und Urs Leuthard hat gesagt, wenn jemand wirklich eine Falschheit erzählt, einen faktischen Unsinn, dann sagst du, nein, das stimmt so nicht und machst weiter. Dann gehst du nicht in eine Debatte. Das heisst nicht, nein, das stimmt nicht, komm, wir reden weiter darüber. Mhm. Sondern dann sagst du, nein, das stimmt nicht, nächste Frage.
Und wendet sich ab.
Ja, das kann auch die gleiche Person sein. Mhm. Aber eine nächste Frage, Themawechsel. Mhm. Und genauso haben wir es gemacht bei der Frage, ob der Klimawandel hauptsächlich menschgemacht ist oder nicht. Mhm. Das ist eine Tatsache nach dem heutigen Stand der Wissenschaft. Über das müssen wir nicht diskutieren. Mhm. Aber dass der Herr Zanetti das darf sagen in der Arena, ist ja wohl selbstverständlich. Die grösste Partei von der Schweiz, 30%, jetzt vielleicht ein bisschen weniger, ist deren Ansicht. Das ist im offiziellen Klimapapier von der SVP drin. Also ist das eine hochrelevante, hochwichtige Meinung. Mhm. Das heisst nicht, dass sie faktisch richtig ist, aber es werden noch viele falsche Sachen in der Arena behauptet. Und wenn man jedem würde das Maul verbieten, wo man findet, der sagt inhaltlichen Schwachsinn, dann würde das ja nicht mehr viele Leute können schwätzen. Und ich bin da sehr, sehr...
Also dann geht es nur noch 10 Minuten in der Arena.
Nein, also nicht nur in der Arena. Also stellt euch mal vor, wir würden in unseren Artikel, in unseren Beitrag nur noch Leute zu Wort lassen, die faktisch das stimmt. Also ich meine, die Linke kann ja behaupten, wir können die Steuern aufs Doppelte rauf tun und die Firmen gehen nicht. Die SVP kann behaupten, wir können Personenfreizügigkeit künden, ohne dass die Bilateralen fallen. Und all das darf doch in der Arena gesagt werden. Wir versuchen, die Fakten richtig zu stellen, aber Meinungen müssen alles, was innerhalb von Rechtsstaat und Demokratie stattfindet, muss Platz haben in der Arena. Das ist meine Überzeugung.
Also, solange es nicht irgendwie verfassungs- oder strafrechtlich relevant wäre, wo wären denn für dich Grenzen? Was darf man denn nicht mehr sagen?
Hui, hui, hui. Das ist eine sehr, sehr heikle und eine gute Frage. Ich finde, die Grenzen müssen sehr weit gesteckt sein. Sehr weit gesteckt sein. Wir sind heute zu schnell am Sagen, ah, das ist polemisch oder das ist unangenehm oder das ist falsch. Das führt nur zu Gegenreaktionen. Wir müssen vertrauen auf die Kraft des besseren Arguments. Das ist meine tiefe Überzeugung. Es gibt Grenzfälle. Dort, wo das Grundrecht berührt, gibt es Grenzfälle. Also beispielsweise, ich bin als Bürger, und das geniere ich mich nicht, da zu sagen, bin überzeugt, dass wir bei den Rechten von Homosexuellen noch ein Bürgerrechtsdefizit haben. Oder? Also das ist ja eigentlich klar, jetzt nicht als Rechten oder Linken oder Mitte oder irgendetwas, aber das ist ein Bürgerrechtsdefizit. Muss man sagen, die Ehe nur einschränken auf die sexuelle Ausrichtung, wird man in 30 Jahren zurückschauen und wird sagen, Frauenstimmrecht, oder haben wir dann auch irgendwann gecheckt. So. Darf man jetzt deswegen nicht sagen, soll ich jetzt verbieten in der Arena die Aussage, Nein zur Homo-Ehe? Nein, du darfst einfach nicht verbieten, oder? Wir sind ja noch nicht an dem Punkt, die Diskussion muss stattfinden. Es wäre ja völlig falsch, wenn man sagt, man tut die Aussage verbieten. Wäre auch nicht einmal vereinbar mit unserer heutigen Rechtslage. Mhm. Also ja, man darf in der Arena sagen, nein zur Homo-Ehe. Mhm. Darf man in der Arena sagen, Achtung, jetzt verschrecken wir vielleicht, ich finde Schwule grusig. Ich finde, das darf man sagen. Ich finde, wenn einer sagt, ich finde Schwule grusig, dann sagt das viel mehr über ihn aus, als über homosexuelle Menschen. Und wenn ich ihm das Wort verbiete, was nützt denn das genau? Dann geht er in seine Filterblasen. Solange er sagt, ich finde Schwule grusig, ich finde, das darf er sagen. Mhm. Das regt mich vielleicht auf, ich finde das daneben, ich finde das störend. Ich will dem sicher nicht sehr viel Raum geben, aber das darf er sagen. Mhm. Darf er sagen, Homosexuelle sind krank? Nein. Siehst du den Unterschied? Im einen Fall redet er über eine Emotion, über sich, über eine politische Haltung, über eine Meinung. Im anderen Fall deklassiert er eine Gruppe von Menschen aufgrund von ihrer sexuellen Ausrichtung. Und das toleriere ich nicht. Das ist schon passiert. Da klemme ich, bevor der Satz fertig gemacht, sage ich, nein, also, nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Es ist sogar in der letzten Arena ist so etwas gewesen, und es ist gar nicht passiert. Es hat sich wie etwas angebahnt und da gehe ich sogar rein, bevor es... Die Situation ist schon häufig gehabt. Ja. Dann sagen sie irgendwie, ja, und das finde ich einfach gruselig, und dann sage ich, ja, das finden sie. Ich verdeutliche, dass es um eine subjektive Botschaft geht. Und dann sagt er, ja, meinetwegen haben die einfach, das Zitat, das nicht in der Arena gefallen ist, ein Hirnlappen verkehrt. Ist, glaube ich, der Herr Bortoluzzi. Ja. Dann würde ich sagen, nein, wir haben alle gute Hirnlappen und die haben nichts mit sexueller Ausrichtung zu tun. Nächste Frage weiter. Zack, gerade stellen sofort. Aber was ich wollte sagen, ist eigentlich, das ist ein, dort ziehe ich jetzt Grenzen. Oder Todesstrafe, tue ich nicht pro kontra diskutieren, mache ich einfach nicht. Ich habe immer gemeint, ich denke Menschenrechte übrigens nicht pro kontra diskutieren, und dann ist die Selbstbestimmungsinitiative gekommen. Und dann haben wir doch über Menschenrechte, das ist noch interessant, oder? Ja. Wir alle hätten wahrscheinlich vor 10 Jahren gesagt, Menschenrechte diskutieren wir nicht. Und dann sind wir durch den politischen Prozess zu Recht am Punkt gekommen, wo wir nicht über Menschenrechte, aber über die Ausformung der Menschenrechte in Form der Europäischen Menschenrechtskonvention kontrovers diskutiert haben. Braucht es die nicht. Und ich habe es richtig gefunden, dass wir über das diskutiert haben. Ich wollte sagen, manchmal zwingt einem auch die politische Lage oder Aktualität oder zu Diskussionen, wo man dann nicht ausweichen kann. Aber jetzt Todesstrafe würde ich fast sagen, machen wir nicht. Oder Gewalt an Kind. Es sind immer wieder Leute zu mir gekommen, die gefunden haben, wir müssten über das mal diskutieren, so Kinderschutz, natürlich von dieser Seite. Und ich habe gesagt, ich kann nicht kontrovers. Ich habe 5 Kinder. Haben Sie wirklich das Gefühl, ich diskutiere kontrovers darüber, Ohrfeigen schlimm oder nicht? Mache ich einfach nicht. Aber das sind so wenige Sachen, die an der Grenze sind. Und sogar jetzt bei den Ohrfeigen könnte man sagen, wäre es vielleicht sogar im Sinn, vielleicht ist es sogar falsch, dass man nicht darüber redet, vielleicht sollte man darüber reden. Aber dort wird es dann einfach, da komme ich an einen Punkt, wo ich sage, ich kann nicht mehr mit meiner Haltung vereinbaren, beide Positionen einzunehmen. Und jede Sendung, die ich in der Arena je gemacht habe, in diesen 5 Jahren, Jonas, habe ich immer beide Seiten reinnehmen. Mhm. Immer. Mhm. Ich kann dir jetzt ein Führungsplädoyer für den Kampfjet halten oder dagegen. Bilaterale Ja oder Nein kann ich euch jetzt überzeugen, vom einen oder vom anderen. Mhm. Weil ich mich kann einfühlen in die Argumente von beiden
Seiten. Kannst du auch kurz Daniele Ganser spielen?
Nicht, wenn das Mikrofon...
Nicht, wenn das Mikrofon... Aber vielleicht kurz... so ein bisschen der Fokus darauf, was ist eine Sendung gewesen, die du ganz schlimm gefunden hast? Darum jetzt Stichwort Ganser.
Also das war einfach eine Sendung, die ich ein bisschen versagt habe. Aber das ist ja noch häufig vorgekommen.
Inwiefern hast du dort versagt?
Ja, auf 2 Ebenen. Erstens haben wir uns sehr, sehr ein ambitioniertes Ziel gesteckt, wie fast jede Woche. Und das haben wir nicht erreicht.
Und was war das Ziel gewesen?
Ja, das habt ihr vielleicht schon gespürt. wenn mir etwas wirklich Sorgen macht in der heutigen Zeit, dann ist, dass man verlernt, miteinander zu diskutieren. Mhm. Ich habe das Gefühl, so, der Marktplatz geht verloren. Vor 5 Jahren, wenn ich twittert habe, in der Sendung ist der Herr Rösti und der Herr Pfister und Frau Gössi und Herr Wermuth, da haben die Linken haben gefunden, oh, super, der Wermuth, der macht die so klein mit Hut, der setzt sich durch, weil wir haben die besseren Argumente. Mhm. Und die SVPler haben gefunden, oh, der Wermuth, hoffentlich ist der blöde Studierte, der noch nie einen rechten Tag geschafft hat in seinem Leben, wird richtig ins Senkel gestellt. In diesen 5 Jahren hat sich etwas verändert, Jonas. In diesen 5 Jahren twittern die Leute nur noch, ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, wenn der Wermuth ist, schalte gerade ab. Mhm. SVP darf man gar nicht mehr einladen. Mhm. Oh nein, schon wieder der Pfister. Der Pfister halte ich nicht mehr aus, schaue ich nicht darin. Also Bereitschaft, zumindest in dieser sozialen Medienblase, vielleicht weiß ich, ob es in der echten Welt so ist, ist Bereitschaft massiv gesunken, sich auszusetzen, den Argument von der Gegenseite. Das heisst nicht, dass man sich überzeugen will. Es langt schon, dass man es toleriert, dass die Argumente auch da sind.
Und das Ziel ist dann im Ganzen, dass man quasi die zwei Welten zusammenbringen kann.
Yes, sir. Yes, sir. Wir haben eine Welt, wo wahrscheinlich hoffentlich alle hier in diesem Raum sich irgendwie drin bewegen, wo wir grundsätzlich mal vertrauen. Wir haben in unserem System, in Rechtsstaat und Demokratie, in unsere Medien, in unsere Politik. Und dann gibt es eine Blase von Leuten, die in einem eigenen KenFM-YouTube-Kanal sind, die in einer komplett anderen Welt sind. Und die beiden begegnen sich nicht. Mhm. Und was wir haben wollen mit dieser Sendung, ist, die beiden Blasen kollabieren zu lassen und den Diskurs anzubringen. Da sind wir gescheitert. Das ist das erste Scheitern. Mhm. Und das zweite Scheitern ist, ich bin nicht genug cool geblieben.
Also bist du emotional geworden?
Ich bin emotional geworden. Ja. Dritten Fehler habe ich gemacht. Wir sind ja nachher versagt worden wegen dieser Kürzung von dem
Zitat. Zitat, genau,
das
weil
Zitat
ein Satz weggeschlagen worden ist.
Das Zitat war 100% richtig gekürzt. Der Herr Ganser, der Dr. Ganser, war eingeladen als Interviewpartner im Einstein. Und er hat im Einstein ein Interview gegeben und hat nachher am Journalist, das sage ich jetzt, weil es öffentlich ist, am Journalist geschrieben, gehabt, er hätte die Sendung gut gefunden. Hat aber in den sozialen Medien gesagt, das sei eine typische Systemmediensendung. So. Und wir haben das wollen nehmen, um zu zeigen, dass die Leute, die in diesen Kreisen aktiv sind, sehr gezielt gegen Anführungszeichen, Systemmedien-Schlusszeichen schiessen.
Und wir haben aber gesehen, hat einen zweiten Satz noch geschrieben, die Sendung ist, hat er gut gefunden, aber der Teil zu World Trade Center 7 Hager nicht so gut gefunden.
Richtig. Man könnte sehr gerne sagen, ich sage, die Kürzung ist sehr korrekt gewesen, weil er in seinem öffentlichen Statement nicht den Kontext kritisiert hat, sondern den Einstein-Beitrag an und für sich.
Mhm, also der komplette.
Ja, nein, der Einstein-Beitrag, nicht alle anderen Sendungen, die noch rundherum gewesen sind. Mhm. Jedenfalls, viel, viel wichtiger, die Kürzung war meiner Meinung nach gerechtfertigt gewesen, wenn auch ziemlich blöd. Mhm. Weil wenn man am Herrn Ganser ein kürzes Zitat anlegt, wir haben die Kürzung übrigens sichtbar gemacht.
Mit Pünktchen.
Ja, voll ja. Ausgeschildert. Ja. Also die war sehr korrekt gewesen, aber ist vielleicht ein bisschen blöd, weil man ja eigentlich gerade ein Angebot macht, um zu sagen, ah, sie haben es gekürzt.
So Lückenpresse.
Aber wir haben den wahren Lückenpresse. Ja. Aber wir haben den wahren Fehler. Ich habe wirklich einen journalistischen Fehler gemacht. Und das hat ein Freund von mir, wo der Stefan vom Kassensturz ist, der Roger Müller, hat mir das gesagt. Jonas, hast du das nicht gemacht? Für ihn ist das selbstverständlich gewesen. Du tust nicht live während einer Sendung jemanden mit etwas konfrontieren, was du ihm nicht kurz vor der Sendung wenigstens gezeigt hast. Mhm. Und ich hätte das Zitat am Herrn Ganser vor der Sendung, auch 6 Nummer 4 Stunde vorne, wenn er kommt, müssen zeigen. Und dann hat der Roger mir gesagt, das ist der Fehler, Jonas.
Also, dass du ihn überrumpelt hast in dieser Situation.
Ja. Weil ich tue eine Infos, es ist nachher geschrieben worden, ich hätte das Mail nicht verwenden dürfen, weil das nicht öffentlich ist. Ja, selbstverständlich dürfen wir es verwenden. Wir verwenden alle ständig Sachen, aber ich darf ihn nicht live on camera damit überrumpeln. Mhm. Und das war ein Fehler gewesen, und das tut mir wirklich leid und ich habe etwas daraus gelernt und würde das nie wieder machen.
Hast du dich bei Herrn Ganser entschuldigt?
Ich habe nicht gefunden, dass es nötig ist, mich zu entschuldigen beim Herrn Ganser. Mhm. Der Herr Ganser war in der Sendung. Mhm. Der Herr Ganser hat live können reagieren auf alles und es hat eine grosse Debatte gegeben über das. Mhm. Ich habe euch jetzt sehr offen dargelegt, wo ich finde, ist Versäumnis, ist der Fehler. Mhm. Über das Ganze habe ich nicht gefunden, haben wir grobe journalistische Fehler gemacht. Das ist in dem Punkt, wo ich echt finde, sind wir nicht sauber gewesen.
Okay. Der Ombudsmann hat ja noch eine, ich glaube, 500 Beanstandungen vom Ganser.
Da muss man auch sagen, die sind, ganz viele von denen sind aus dem Ausland gekommen, Sympathisanten, die sind, sind wortgleich gewesen.
Genau. Also.
Und das sind nur selber Verschwörungstheoretiker, oder?
Also sicher als Unterstützer vom Herrn Ganser.
Und Dr. Ganser.
Genau.
Nein, aber ich bin, wenn jemand zu kritisieren ist nach dieser Sendung, dann bin ich es, nicht der Herr Ganser. Aber grundsätzlich, dass einem die Bewegungen Sorgen machen, ich glaube, das teilen wir wahrscheinlich viele von uns. Wenn man nicht mehr miteinander kann schwätzen, wenn wieder ein nur noch in seinem YouTube-Kanal ist und der andere nur noch die Zeitungen liest. Und, also wir sind irgendwie in dieser Blase und andere sind in dieser Blase, dann macht man das grosse, grosse Sorgen.
Du bist ja sonst ziemlich aktiv in den sozialen Medien, musst du eben auch immer eine Kritik einstecken. Du hast vorher schon gesagt, das hat sich verschärft, der Ton. Wie gehst du mit dem um, wenn du auf Twitter immer wieder so angegriffen wirst, ja, ich bin schon wieder ein SVPler, ihr seid immer rechtslastig von der Agenda her.
Aber jetzt, wenn wir jetzt würden abstimmen, wer hat eher das Gefühl, ich sei rechtslastig, wer hat eher das Gefühl, ich sei linkslastig, das wäre wahrscheinlich genau geteilt, oder nicht? Bin ich ein SVPler oder bin ich eine linke schwule Socke? Sind doch alle
bei... Das ist das
ein bisschen so die Frage.
Ja, ich habe es vorne gesagt.
Weil Sie vorher gesagt haben, dann wird es abgeschaltet. Und die Idee ist nicht abschalten, sondern. Also, Sie haben verschiedene Wörter auf Englisch jetzt gebraucht. Man sieht das, also in verschiedenen Sendungen in England, gibt man die Chance, sich auszusprechen. Und wird man auch nicht einfach dort.
Also, es sind wie verschiedene Sachen. Oder? Das eine ist, dass ich finde, was ich am Anfang gesagt habe, man braucht eine attraktive Arena. Aber für das hat nichts mit Zuspitzen zu, sondern es muss einfach eine attraktive Sendung sein, ganz allgemein.
Es ist nicht A oder B.
Ja, genau. Das andere ist mit dem Unterbrechen. Und da heisst es häufig, wieso unterbricht der Sandro bei der Rundschau oder der Jonas bei der Arena, wieso unterbrechen die Politiker? Ja, ein guter Politiker hört nicht von allein auf schwätzen. I kid you not. Das ist wirklich so. Ja. Der sagt, der macht einen riesen Sermon und dann sagt er, das ist Punkt 1. Punkt 2. Und nachher lasse ich ihn nochmal, wenn ich ihn reden lasse, dann macht er den und am Schluss sagt er, und jetzt muss ich zum wichtigen Punkt kommen. Und dann macht er das und dann sagt er, also jetzt habe ich Ihre Frage noch nicht beantwortet, Herr Poyon. Der tut aber die Frage immer noch nicht beantworten. Und am Schluss, wenn er ihn wirklich unterbrechen will, sagt er, also jetzt einen Satz müssen Sie mir mal ausreden lassen. Also achten Sie mal drauf. Der Albert Rösti war in einer Sendung, die nicht ich moderiert habe, nicht in der Arena, ich wollte nicht sagen, wer. Und er hat 7,5 Minuten am Stück geschwätzt. Der hört nicht auf, weil er ein guter, übrigens sehr anständiger und gemögiger Politiker ist.
Das ist unsere Verantwortung, nicht von den Leuten, die eingeladen wurden.
Eben. Und darum muss ich irgendwann unterbrechen.
Haben Sie Möglichkeit, dass die Mikrofon abstellen?
Nein. Wär viel, viel unhöflicher, oder?
Ja, es gibt ein paar Länder, die das machen.
Gibt es? Und da habe ich ständig Mails bekommen, schaltet doch am Block das Mikrofon ab. Also, aber ist wieder völlig falsch, oder?
Das
wäre extrem unhöflich. Übrigens technisch nicht ganz einfach, weil ja das Mikrofon von mir auch dich aufnimmt. Einfach mit Raum, mit Hall.
Mit
es ist einfach nicht sauber, ein Ton, aber... Aber es wäre wie falsche Überlegung, oder?
Im englischen Parlament würde es ja gehen, wir laden das Mikrofon runter und dann merkt man, jetzt hat es überholt sich.
Richtig. Aber ich habe noch 5-mal lieber, dass die Leute sich ein bisschen aufregen über den Moderator, als dass man den Leuten das Mikrofon abschaltet. Du hast gesagt, noch wegen der Kritik in den sozialen Medien.
Ich weiss es ja.
Ja, es ist nicht sympathisch.
Es ist fürchterlich.
Aber was macht das mit dir? Also was nimmst du etwas daraus raus? Liesest du?
Janosch, was machen wir mit dem?
Weiß ich auch nicht.
Wie gehst du damit um? Ich verstehe viel weniger von Social als...
Also, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig in der Öffentlichkeit wie du, aber ich glaube, sobald es irgendwie überhaupt nicht mehr substanziell ist und nicht irgendwie fundierte Kritik, würde ich das einfach Schuss und weg, oder? Also, es frisst viel zu viel Energie, um sich
mit so Sachen auseinandersetzen, wenn jemand einfach nur Hass vor mir hat?
Es frisst extrem viel Energie. Also,
darf ich etwas einwenden? Zum Beispiel die FAZ in Frankfurt, die macht das so, dass jemand das moderiert,
ja, ja,
sich mit denen, aber das liegt sehr wahrscheinlich auch nicht drin.
Ja, aber ich habe das
von den Personalressourcen.
Also Hashtag SRF Arena ist jeden Freitagabend die Trending Nummer 1, das wissen wir. Ja. Und ich moderiere praktisch mit. Also wenn jemand tut, sagen, der Zanetti, die dumme Sau, darf noch sagen, Entschuldigung, ist ein gewählter Nationalrat, könnt ihr bitte Inhalt erstreiten. Und das hat eine Wirkung.
Ja.
Aber auf einem selber, mein Problem mit den sozialen Medien ist, dass mir die Abgrenzung nicht ganz gelungen ist.
Mhm. Also das tut dann in der Freizeit?
Ich bin oder? Zu viel drin, ja, in der Freizeit, ja, ich bin mit den Kindern, dann gehe ich ins Twitter, auch wenn ich eigentlich objektiv jetzt am Sonntagnachmittag wahrscheinlich nicht müsste. Mhm. Und ich habe mich einfach so fest engagiert, dass es mir wie zu fest ins Leben hineingegriffen hat, mhm, und ich versuche das jetzt zu reduzieren. Mhm. Der Rest muss man sagen, es ist einfach eine sehr, sehr negative, hämische Grundstimmung. Jemand hat die letzte untersucht, Tweets von Trump, Tweets, wo der Trump über Liebe redet oder proud, I'm so proud of the US of A, haben massiv weniger Reichweite, werden massiv weniger Reichweite als die, die noch über Hate, über Fear, also soziale Medien. Es ist irgendwie noch lustig, oder? Wir umgehen uns ja im normalen Leben mit Leuten, die wir irgendwie gerne haben oder die uns gut tun oder wir rein, in der Regel, auch nicht alle, aber mit Freunden im Nicht-Facebook-Sinn. Und irgendwie scheinen wir aber in den sozialen Medien anders zu funktionieren und nur die Sachen weiterzuverteilen, die ablehnen, die ausgrenzen. Weißt du, was ich meine? Wie wenn,
sehr starke Emotionen. Wo
ja, aber mit den negativen Emotionen. Ja. Ich tue mich doch im realen Leben tue ich mich definieren positiv. Also ich bin dabei in diesem Club und ich gehe ins Unihockey oder ich spiele Musik, das heisst, ich gehe in Gruppen rein, wo ich finde, gehöre ich dazu. Und irgendwie scheint man sich im Social-Media-Bereich mehr durch Abgrenzen zu definieren. Die Gruppe scheint sich vor allem dadurch zu definieren, der Trump finde ich scheiße oder die Linken finde ich scheiße. Aber viel weniger, ich gehöre dazu und mehr, ich lehne ab. Mhm. Ich weiss es auch nicht wieso, ich weiss auch nicht, ob es stimmt, aber so kommt es mir irgendwie ein bisschen rein. Mhm. Und das heisst, du hast viel, viel mehr Reichweite, viel, viel mehr Echo, wenn du negative Äußerungen machst. Mhm.
Ist denn die Wut auf dich auch schon in die analoge Welt
übergeschaut? Einmal hat es da die Drohung gegeben, oder, ja, die ich dann angezeigt habe.
Das weiss ich gerade nicht mehr.
Ja, es hat einer gesagt, während Nobilab, wo eh alle ein bisschen durchgedreht sind. Und zum Glück hat der Heinz noch überall so ein bisschen gesagt, jetzt sind wir mal anständig.
Ja, wir wissen.
Da hat einer gesagt, er komme in der Nacht und deck mich hier richten und meine Kinder. Und dann habe ich gefunden, jetzt lange. Und den habe ich angezeigt. Aber das ist das aller einzige Mal. Und nur weil er Kind auch. Ich habe schon mehrfach Telefon bekommen, wo dann aufgenommen werden beim SRF. Also weil das so Qualitätskontrolle ist. Mhm. Wo einer sagt, ja, komm und steche mich ab oder so. Und dann haben wir das aber immer gelöst ohne Anzeige. Dann hat die Polizei, läutet dem dann zurück und sagt, ist ihnen bewusst, was sie da gesagt haben. Und dann sagen die in 10 von 10 Fällen, Entschuldigung, ja, habe ich eine Dummheit gemacht, habe ich nicht so gemeint. Mhm. Und dann haben wir das beruhen. Aber bei Twitter hat man das nicht können. Und er hat meine Kinder bedroht. Und das ist für mich einfach irgendwie.
Ja, klar. Grenze überschritten.
Und dann haben sie ihn verwischt. Haben ihn wirklich verwischt. Mit Rechtshilfe über USA. Weil offenbar, das ist noch interessant zu wissen, das müssen wir mal nachrecherchieren. Offenbar, das wäre eigentlich eine Geschichte. Offenbar haben die Deutschen irgendwann vor einem Jahr oder so haben sie wie etwas eine Haftbarkeitsfrage angebracht mit der amerikanischen, mit Twitter und so weiter, dass wenn die nicht helfen würden, wäre Twitter wie haftbar zu Deutschland dafür. Und dann hat innerhalb von Kürze kommt jetzt Deutschland hat Rechtshilfe immer bekommen, in so einem Rohdatenfile, man muss es dann selber lesen, aber sie schicken es einem. Und dann hat die Schweiz in diesem Windschatten hat jetzt das auch.
Okay.
Das heisst, man kommt die Daten über. Und dann
wenn jemand anonym twittert,
ja,
Drohungen,
ja,
kommt man an die, ja, Daten an, wer das ist.
Und dann haben sie gefunden und dann sind wir auf der Staatsanwaltschaft gewesen. Und dann hat ich habe gesagt, ich will, dass der sich entschuldigt bei mir, mündlich, und ich will, dass er verspricht, dass er das auch bei anderen nicht macht. Dann hat er das gemacht und dann haben wir ihn vom Haken lassen.
Okay.
Aber das ist das einzige Mal, dass ich es durchgespielt habe, weil ich gefunden habe, dort mit dem Kind.
Das geht.
Und tatsächlich, ich erzähle euch noch, was das für einer war, eine ganz arme Sau, wo es schafft, 12 Stunden pro Tag nicht auf einen grünen Zweig kommt, unten in der Hackordnung in etwa jeder Hinsicht, keine Partnerin, unglücklich mit dem, hat Angst, seinen Job zu verlieren, und dann lässt er das irgendwie raus.
Stuhl willkommen in die Zielscheibe.
Und darum haben wir ihn auch schleifen lassen.
Also du kannst jetzt zum Blick, ich kann das nur sagen, das wird ein Jump Challenge für dich, dass du dort intellektuell noch eine so Höhe bringst.
Also. Nein. Das ist exakt das, was die Leute immer über die Arena gesagt haben. Sie haben immer gesagt, ja, das ist so primitiv, boulevardesk. Ich bin überzeugt, dass nichts so schwierig ist wie intelligenter Boulevard. Unterhaltsam sein und inhaltlich korrekt ist so viel schwieriger. Das ist wie die Republik, die so lange Artikel macht. Das wäre eine rechte Bühne zu machen, kürzere Artikel zu machen. Kurz schreiben ist schwieriger als lang schreiben. Und erhaltsam ist schwieriger als langweilig schreiben, wenn man die inhaltlichen Standards hat. Und der Blick hat die inhaltlichen Standards. Der Blick hat super Recherchenjournalisten. Also das muss ich euch ja nicht erzählen.
Ja, ich möchte schon das Beispiel erzählen von einer Hate-Reaktion. Also der Blick, ich habe auch über China geredet. Und ich bin quasi als Spezialist tituliert worden. Der Inhalt hat dann gestummt, der Blick hat also zum Gegenlesen gegeben. Der Titel ist dann ketzerisch geworden. Und der Artikel ist irgendwie jetzt ab einem Freitagabend um 9 Uhr online gegangen. Und dann hast du während anderthalb Stunden Hass mehr gehabt. Und ich habe wirklich sagen, hör auf, dass du draufschauen, dann musst du einfach wegschauen und so. Und am nächsten Tag bin ich wieder aufs Internet und schaue und dann habe ich gesehen, so von 11:30, 12 Uhr, und vor allem am nächsten Tag sind ganz interessante
Kommentare. Weil der Titel anders war.
Das heisst also, da haben die Leute ihren ersten Ärger auf irgendetwas. Wenn es nicht China gewesen wäre, wäre es der FC Basel gewesen oder der Grundschule. Und das ist schon etwas Gefährliches.
Ja.
Aber der Blick hat das ausgelöst
aber der Titel, das muss man hinnehmen beim Blick. Ja. Das ist wie das Dreireden in der Arena. Dass der Blick darf ein zugespissen, der Titel, das muss man wie... Das wissen wir alle, wie das Geschäft läuft. Das ist halt wie Teil von dem Medium. Das kann man hässlich finden. Ich habe jetzt nie ein Problem mit kritischen Titeln. Ich habe in der Arena immer Titel gesetzt, wo die Leute herausgefordert haben. Den muss man halt weiterlesen. Aber ich verstehe, wenn du jetzt schlechte Erfahrungen mit dem gemacht hast, ist natürlich... Das kann man völlig anders sehen. Man kann auch sagen, die Art von Titel geht einem auf die Nerven. Ich finde das jetzt okay.
Aber über 24 Stunden hat sich das Problem erledigt, muss
ich sagen. Ja.
Ich wollte die gesellschaftliche Spaltung noch kurz gegenüberstellen. Mit dem, was du am Anfang gesagt hast, mit der Arena muss am Anfang muss sie knallen, muss sie
abholen.
Abholen, sie muss unterhalten. Abholen hast du nicht das Gefühl, dass die Gefahr besteht, wenn jetzt die Leute bei ihnen selber am Anfang und so ein bisschen ja, die Konfrontation, die Arena-Stimmung aufkommt? Dass man genau das eigentlich verschärft, so die Spaltung. So, die denken das und dann voneinander los.
Nein, ich glaube nicht, dass man es verstärkt. Aus tiefer Überzeugung nein. Mhm. Wer sich 70 Minuten... Die Arena ist gar nicht ein polemisches Format. Sie tut noch ein bisschen so. Und sie muss ein bisschen so tun. Aber ich meine... Schau mal wieder eine Arena ganz. Das ist wirklich, und ich meine, wir haben 150'000 Leute, 170'000 Leute, je nach Sendung, die 70 Minuten lang schauen. Gell? Das sind real viel, viel mehr, weil nicht alle die ganze Sendung schauen. Du hast Leute, die 10 Minuten drin gehen. Da hast du ein Vielfaches von den Leuten, die du erreichst. Und wir gehen so fest in die Vertiefung. Wir versuchen so genau zu sein. Wann habe ich das letzte Mal in der Arena einen richtigen Fehler, Blödsinn erzählt? Schon eine Weile lang nicht mehr, weil man so genau recherchiert. Das kommt vor. Nein, ich glaube nicht, dass die Arena zu der Polarisierung beiträgt. Ich glaube, dass der Aufstieg von der Arena mit dem Zunahme von der politischen Polarisierung und auch mit der Veränderung vom Stil und parallel dazu mit dem Aufstieg von der SVP, ich habe nicht gesagt, das einzige wegen dem anderen, ich habe gesagt, es ist parallel gelaufen, dass auch die Arena mit dem gross geworden ist. Also das ist ja beleidigt. Also, 92, der EBR, der SVP, der davor zieht, geht parallel mit dem Filippo, geht parallel mit der Arena. Aber unterdessen, glaube ich, sind wir an einem Punkt, wo jedes Medium, 20 Minuten online, immer das Duell, das ist alles, das ist überall. Und in dem Inne hat die Arena, und das war unser Ziel in den letzten 5 Jahren, die Form bewahrt bzw. wieder gestärkt, den Kampfcharakter in der Form, mhm. aber im Inhalt, wenn du mal genau anschaust, gehen wir weit, weit in die Differenzierung und immer im Respekt vor dem Gegenüber. Ich habe sehr, sehr stark immer aufs Respekt gepocht. Mhm. Ich habe akzeptiert, dass die Leute sagen, das ist falsch, ich habe den einen zum anderen, mhm. ich habe akzeptiert, dass sie sagen, das finde ich eine dumme Aussage, aber ich habe nie akzeptiert, sie sind ein Lügner, sie lügen, sobald es an die Ehre vom anderen rührt, habe ich null Toleranz gemacht. Mhm. Nein, aus tiefer Überzeugung, ich glaube nicht, dass wir zur Polarisierung beitragen.
Vielleicht zum Abschluss jetzt noch von meinen Fragen.
Was jetzt, wo ich warm bin.
Jetzt, wo du warm bist. Ja, kannst du gerne. Es gibt natürlich noch Fragen aus dem Publikum. So als Abschluss, was für ein Hinweis, du hast gesagt, du hast gute Tipps bekommen von deinem Vorgänger. Was gibst du für einen Hinweis am Sandro?
Also, der wichtigste Tipp an jeden Tippgeber ist, dass man nicht ungefragt Tipps geben.
Hast du noch Sandro, Tipps gefragt damals?
Ja, selbstverständlich. Okay. Der Sandro ist ein erfahrener Moderator und ein erfahrener Journalist, als ich das gewesen bin, als ich die Arena übernommen habe. Und ich bin nicht sicher, dass ich am Sandro viele Tipps geben kann. Aber ich stehe jedem Journalist und jedem Kollegen und jeder Journalistin immer zur Verfügung für Hilfestellungen, wenn ich das kann. Und ich finde Sandro ehrlich gesagt wirklich ein famoser Typ. Ich glaub, der wird das grossartig machen. Aber der ist erfahrener als ich.
Aber jede Sendung hat so seine Eigenheiten.
Ist übrigens auch beim Blick Sobli Stefan gewesen. Hat für den Roche beim Eis. Also Sandro hat einen Sonnenruf. Mit dem
Vorstand.
AZ ist er auch gewesen. Der Sandro hat mehr Erfahrung als ich.
Da hätte ich gleich eine Frage. Hat der Sandro denn dir einen Tipp gegeben? Weil der kommt ja von Ringe.
Also der wichtigste Tipp an Tippempfänger ist, dass man vertrauliche Tipps nicht öffentlich macht. Nein, wenn es so wäre, würde ich es nicht jetzt da ausbreiten.
Aber gibt es wirklich nichts, irgendwie eine Eigenheit von der Arena-Sendung, wo man sagt, ja, das sollte man schon...
Nein, also nur das, was ich euch jetzt gerade erzählt habe. Die Arena hat verschiedene Risiken immer, weil rundherum sagen einem alle immer, ihr seid polemisch. Mhm. Und wenn man das macht, was alle sagen, Gesundheit, dann schaut es niemand mehr und dann schreibt niemand mehr drüber und dann ist auch wieder irgendwie nicht gut. Dann sagen sie einem, ja, früher war sie noch gut gewesen. Mhm. Also man darf sich nicht kirre machen lassen.
Das ist die Gratwanderung.
Ja, oder nicht einmal gerade, man darf sich einfach nicht kirre machen lassen. Man muss sehr, sehr genau zuhören, wenn einem die Leute sagen, da haben sie einen Fehler gemacht, inhaltlich. Mhm. Wieso haben sie den nicht eingeladen? Das muss man sich immer ganz genau überlegen. Wir haben jetzt Franziska Egli, die ich jetzt zum dritten Mal nenne heute Abend, die Arena, die jetzt auch Chef ist vom Sandro, die die Arena leitet, die ist seit 3 Wochen am Zusammenstellen von dieser Waffensendung der Freitag. Damit wir für jedes von diesen Subframings, die ich erzählt habe, die ich hoffentlich nicht zu fest gelangweilt habe, einen Gast haben. Damit wir, wenn der Dani Josic in der Sendung ist, bei den Befürwortern ist der Dani Josic ein hervorragender Arena-Gast. Der ist aber Offizier, haben wir herausgefunden. Das habe ich nicht gewusst über den Herrn Josic. Herr Josic ist Offizier. Dann ist es sofort entscheidend, zwingend, dass die Offiziere in der Sendung sind, weil die Offiziere sind gegen das Waffenrecht, die Offiziergesellschaft. Wenn jetzt die nicht eingeladen gewesen wären, hätte Herr Josic sich aufplustern als Offizier, und da rede ich auch als Offizier, und sage, das Gesetz ist unproblematisch. Und dann hätten wir vom Service Public her ein echtes Problem gehabt, weil dann hätten wir das Bild weg, dass die Offiziere für das sind, und das sind sie nicht. Mhm. Sobald aber die Offiziersgesellschaft da ist, haben wir können den Dani Josic zulassen. Mhm. Mhm. Also als Beispiel, oder? Mhm. Man muss extrem sorgfältig sein, damit man nicht inhaltliche Fehler macht. Aber man darf sich nicht kirre machen lassen, durch alle, die finden, ihr seid zu kontrovers oder zu polemisch. Ich erinnere einfach daran, bevor ich mit der Arena angefangen habe, haben alle gesagt, oh, die Arena ist vorbei.
Ja. Ja.
Und das sagt ja heute niemand. Heute sagt man, die Arena ist zu polemisch. Aber die sie dann schauen, merken, dass es eigentlich inhaltlich nicht so polemisch ist. Und von dem bin ich sehr fest überzeugt, dass man, und das kommt nicht darauf, ob das andere das moderiert oder sonst jemand, wir dürfen die Verengung vom Diskurs nicht mitmachen. Und lustigerweise, man meint immer, das kommt von rechts. Aber das sage ich euch, das kommt gerade so fest von links. Von rechts kommt, also von rechts aussen, vom Rand ganz rechts aussen, heisst dann immer so, man wird doch wohl noch sagen dürfen, Wörter, die ich finde, muss man nicht mehr sagen. So. Aber von links, und das muss ich sagen, und das hören vielleicht nicht alle gleich gern, kommt extrem stark. Das darf man nicht mehr sagen, das darf man nicht mehr sagen und die Sachen, die man sollte dürfen sagen. Gerade jetzt beim Klima. Am Klima ist nichts geholfen, wenn man in der Schweiz, wenn die grösste Partei soll das Maul verboten werden. Weil abstimmen tun sie trotzdem. Und also da plädiere ich sehr stark, dass wir den Diskurs so breit wie nur irgendwie möglich behalten, innerhalb von Rechtsstaat und Demokratie.
Vielen Dank. Jetzt eine Frage ans Publikum. Gibt es noch Fragen?
Also eine Frage, Annika, du sagst eben, es ist ein ganzes Team dahinter. Hast du im Ohr auch das Team? Weil wenn du sagst, ja, bevor er das sagt, kann man schon unterbrochen. Aber du musst ja wahnsinnig präsent sein in dieser ganzen Sendung, um schon vorzuahnen, wenn er die Hälfte vom Satz sagt, wie er aufhört. Und dann wieder diese.
Ich kann nicht zulassen. Richtig, wie du sagst. Da kommt fast nichts.
Und das machst du alles selber, also du musst eine enorme Präsenz haben und einen Puls von 150.
Ja.
Mhm. Hast du irgendein Ritual vor der Sendung?
Ja, diverse. Aber nichts sklavisch. Okay. Aber ich habe eine Garderobe, es wird jetzt ein bisschen privat. Ich habe eine Garderobe, als Moderator bei der Arena kommt man vorne eine Garderobe. Das ist nicht sonst meine Garderobe, das ist jemand anderes, das ist der Schawi drin am Montag. Und dort hängen jetzt meine Kleider drin und ich gehe dort rein und ich lege mich frisch an. Ich gehe duschen, weil ich bin den ganzen Tag am Umsäckeln war und bevor ich in die Maske muss. Und ich lege mich, wie man eine Uniform anlegt, lege ich das an. Ich tue minutiös meine Moderationen schreiben, Formulierungen suchen und lerne die fast ein bisschen auswendig und dann löse ich mich völlig davon.
Also mit all diesen Bäumen, die du gesagt hast, du hast immer
mehr zu sagen. Bei mir sind es nicht Bäume, bei mir sind es mehr Cluster, so wie ein Mindmap. Ich habe nicht ein Mindmap, aber es ist ein bisschen wie ein Mindmap.
Was hast du alles im Kopf, wenn du da
drin? Ja. Und das lohnt sich eben sehr, weil ich gebe euch ein Beispiel, wo eines von der heikleren Aufgaben, die ich hatte, verlösen durfte, ist die Abstimmungsarena zu Nobila gewesen.
Ja.
Also ist wahrscheinlich eine von der heikleren. Wir haben natürlich, wie wir uns immer alles volle Ladung gern, haben wir auch die dreimal gemacht. Es war ein geiles Fernsehen gewesen. Was passiert mit der SRG, wenn Nobila angenommen wird? Das kommt mit 100%iger Wahrscheinlichkeit irgendwann in der Sendung. Das heißt nämlich, Befürworter von Nobila sagen, dann passiert gar nichts mit der SRG, dann kann sie sich anders finanzieren. Und die Gegner sagen, die SRG gibt es nicht mehr. Ich bin den Fakten verpflichtet, nicht pro Konto. Was ist eine korrekte, faktenbasierte Formulierung? An der habe ich einen halben Tag geschafft. Und ich habe sie unserem Rechtsdienst gegeben und ich habe sie mit Vertretern von beiden Komitees mündlich, nur mündlich am Telefon diskutiert und sozusagen abgenommen, bis ich sie hatte. Und die Formulierung war, wenn Nobila angenommen wird, gibt es die SRG, so wie wir sie heute kennen, mit ihrem Programm in vier Landessprachen, gibt es nicht mehr. Weil da kann man noch lange sagen, ja, irgendein SRG gibt, aber es ist nicht die SRG, die wir heute kennen, mit ihrem Programm in vier Landessprachen. Das habe ich geschrieben, das habe ich auswendig gelernt und dann habe ich es vergessen. Aber im Moment, wo der Oli Kessler, den ich übrigens sehr, sehr respektiere, gesagt hat, ja, die SRG gibt es weiterhin, habe ich diese Formulierung können abrufen und Messerschaft bringen. Und wenn ich dort hätte spontane Formulierung suchen müssen, hätte ich mir entweder um Kopf und Kragen geredet oder einen Kabis erzählt. Und das ist das Wichtigste. Ich muss das alles in meinen Kopf hineinbiegen und dann irgendwie abrufen. Aber sie sagt sehr wenig. Alle Viertelstunde. Sie sagt mal Zeit. Sie sagt, jetzt könntest du noch zu dem Thema, weil wir ja die verschiedenen Felder zusammen vorbereitet haben. Und wenn ich völlig daneben liege, sagt sie mir Stopp. Oder wenn ich in der Kamera stehe, sagt mir der Regisseur, mach einen Schritt. Und dann mache ich ihn innerhalb von einer halben Sekunde ohne nachdenken. Aber ansonsten dürfen sie mir auf dem Ohr immer nur Empfehlungen abgeben und nie Probleme. Sie dürfen zum Beispiel nicht sagen, sie ist langweilig. Weil, was soll ich jetzt mit dem Scheiß anfangen? Ich habe schon genug Probleme da unten. Oder sie dürfen auch nicht sagen, ja, der Cedric Wermuth redet runterzulassen. Ja, Probleme habe ich selber genug. Ja. Sie müssen sagen, jetzt würden wir mal unterbrechen. Sie müssen Lösungen anbieten. Mhm. Weil ich habe nicht noch die mentale Kapazität, um auch noch ihre Probleme zu lösen. Sie müssen mir Angebot machen.
Ja, das hätte ich schon von
ja.
Das
ist viel zu langsam. Der Frank Plassberg, ich bin 2 Monate, ich habe unbezahlt genommen, bevor ich zur Arena bin. Zwischen Brüssel und Arena bin ich 2 Monate beim Plassberg gewesen, bei Hard Aber Fair. Und der hat gesagt, du hast eine halbe Sekunde zum Reagieren. Eine Sekunde ist viel zu lang, ist schon lange vorbei. Aber kurz einmal musst du darüber nachdenken, in dieser halben Sekunde. Nachher ist es draußen. Und da kannst du nicht noch. Entschuldigung, du hast, glaube ich, ich weiss eigentlich den Namen nicht.
Vivian.
Hoi, Vivian.
Ich habe noch eine Frage über die Einschwänzen. Also, Journalisten und Schreibende haben ja manchmal auch das Problem, dass der Interviewpartner schwätzt und schwätzt und schwätzt und nicht mehr hört. Also, ich möchte auch noch ein bisschen mehr wissen. Wie bleibt man anständig? Wo muss man rein? Wo lässt du jetzt laufen?
Gerade das Laufen lassen ist das. Hast du gesehen, was ich gemacht habe? Ich habe eine Formulierung von dir aufgenommen. Ich habe eigentlich empathische Geste gemacht und eine sehr konfrontative Handlung dahinter. Ich nehme etwas auf von dem, was du sagst und klinke mich wie ein in den Gedankengang. Ich kann es nochmal versuchen, oder es ist einfacher zu zeigen, als zu beschreiben. Wenn ich in einer Bar an jemandem vorbei will und er steht mir im Weg und ich will zum WC, dann sage ich ja, Entschuldigung. Also das heisst, ich mache eigentlich eine freundliche, kooperative Geste, ich sage Entschuldigung und berühre ihn sanft. Ich schupfe nicht weg. Und indem ich etwas, was du sagst, aufnehme, signalisiere ich eigentlich Kooperation.
Also du spiegelst für einen Moment?
Ja. Und nur formal. Oder ich sprich dich an. Ich sage, danke Vivian, genau das. Aber das sind alles kooperative Signale. Also wenn ein Politiker einfach nicht aufhört zu schwätzen, dann nimmst du ihn gerade neu mit, wo er ist und sagst, genau diesen Punkt finde ich besonders spannend und jetzt möchte ich heiraten miteinander. Aber ich kann es jetzt raffinierter machen. Ich sage jetzt, genau das ist der Punkt, der in meinem Artikel morgen zentral wird. Sie haben mir das hervorragend geschildert und bei mir ist wirklich angekommen, dass das ihr richtige Anliegen ist. Herzlichen Dank. Leider ist die Zeit schon sehr knapp, aber ich möchte Ihnen wirklich nochmal danken. Genau diesen Punkt werden wir bringen. Danke vielmals, Adi.
Also der Punkt genau also ist jetzt auch sehr wichtig. Der Apero kommt, glaube ich, gleich.
Yes.
Wahrscheinlich wenigen Augenblick. Felix, ist das richtig? Oder?
Ein, zwei Fragen.
Ein, zwei Fragen.
Ich glaube, ihr habt genug, oder?
Nein, es hat schon noch Fragen gegeben.
Was ist deine subjektive Meinung? Ist das Arena Meinung machen in der Schule?
Also die Arena hilft sie bei ihr Meinung zu machen? Oder was? Ja, ich habe die Frage noch nicht ganz verstanden.
Hilft oder so zum Meinung machen oder abstrakt ist Meinung machen.
Also hilft sie bei der Meinungsbildung oder ist sie...
Also sie darf nicht Meinung machen. Sie muss unterstützen bei der eigenen Meinungsbildung. Und sie ist natürlich für das sehr, sehr geeignet eigentlich, weil... Beide Seiten sind wirklich in jeder Sendung. Und nicht nur in der Abstimmungssendung, wo man es dann stoppt, sondern auch sonst ist wirklich, sind immer beide Seiten in der Sendung. Oder alle. Es gibt ja häufig auch mehr als zwei. Also ja, ich glaube, sie unterstützt bei Meinungsbildung. Ich glaube aber auch, dass andere Medien bei der Meinungsbildung unterstützen. Ich glaube, der Unterschied von der Arena zu anderen ist, dass sie sehr in sich muss geschlossen sein. Ein 10 von 10 und ein Tagi und ein Blick und ein NZZ und zusammen haben auch eine gewisse Vollständigkeit in der Schweiz. Und dann gibt es noch die WOTS und dann gibt es aber auch den Eric Guyer. Der Eric Guyer ist aber wiederum relativ öffnungsfreundlich. Dann gibt es wieder Leute, die eher zu sind, auf der linken Seite. Und alles zusammen gibt eine Art ein komplettes Bild. Ich glaube nicht an eine Mainstream-Medien in der Schweiz. Ich glaube, dass wir eine grosse Vielfalt auch heute noch zum Glück haben. Auch wenn ich die wirtschaftlichen Probleme, da verstehen die Medienfonds, ich bin besetzt von Gebühren, habe ich gesagt, aber ich wollte das überhaupt nicht absprechen, aber ich sage, die Vielfalt ist eigentlich immer noch gross. Der Unterschied ist, bei der Arena ist die Vielfalt wirklich innerhalb von einer Sendung dürfte erwartet werden. Man darf erwarten, dass es in einer Abstimmungsarena alle relevanten Player und Stimmen drin hat.
Vincent, sind du schon?
Genau. Mich würde noch interessieren, also du schüttest dich ja quasi eine Woche lang voll mit einem Thema
Trichter
rein.
Voll.
Was beträgt denn so die Halbwertszeit von dem Wissen jetzt? Also wenn du quasi...
Samstagmorgen.
Also wie lange nach einer Waffensendung, wie lange weiß man danach noch, was dazu kommt?
Wirklich ganz brutal. Ich kann manchmal nicht sagen, was das Thema in der Vorwoche war. Ich weiß es nicht. Wenn man mich fragt, was haben wir letzte Woche gemacht? Ich bin schon so wieder im Neuen. Und nachdem du 3-4 Mal gemacht hast, hast du es. Aber ich habe x-fach die USR3 wieder müssen lernen. Und nach dem dritten, vierten Mal Rentenreform, der Horror. Ich will in einer Woche, also EU ist bei mir besonders, weil das kenne ich. Alles, was EU-Themen ist, da mein Waffenrecht, das habe ich geschenkt. Aber Staff nächste Woche, Steuer- und AHV-Finanzierung, habe ich sicher schon zweimal gelernt. Und ich könnte dir nicht einmal sagen, wann die Sendungen waren oder ob ich die wirklich gemacht habe, ob der Mario Gross nicht Klasse gemacht hat. Und nach dem dritten Mal irgendwann hast du es drin. Ja.
Hast du noch eine Frage?
Hi Carlo, ich bin Passivmitglied vom ZPV und Hallo. Ich bin von Anfang an dabei gewesen. Aber natürlich haben Sie das Zeit verbreitet, aber mich würde noch etwas interessieren. Haben Sie den Eindruck, dass sich durch die Arena, sagen wir mal, die Polarisierung unter den Polparteien, sprich SP und SVP, oder die Stereotypen eher verstärkt haben? Konkret, dass die SP, was es auch immer für das Thema ist, immer mehr für staatliche Lenkungsmassnahmen ist. Und die SVP auf der anderen Seite, die FDP aber auch, die staatlichen Scheuklappen oder Bürokratiehindernisse möglichst weg haben. Oder trägt die Arena zu einer Anlöcherung bei?
Weder noch. Ich glaube, dass die Arena nicht zur Polarisierung beiträgt heute, wie ich vorne versucht habe, vorsichtig und differenziert auszudrücken, mag es im Aufstieg von der Arena Parallelitäten gegeben hat zu der Polarisierung, die objektiv passiert ist. Heute glaube ich nicht, dass sie beiträgt. Und erwarten, dass ein politischer Tag die Gräben zuschüttet in einem Land, ist schon ein viel erwartet. Wir langen es schon. Mir lange schon, wenn die Arena noch der Ort ist, wo man sich wirklich muss aussetzen muss, anderen Meinungen. Wo man am Herr Wermuth, als Fan vom Herr Wermuth, nicht zuhören kann, ohne dass der Herr Rösti dazwischen auch etwas sagt. Und der Herr Pfister und Frau Göst. Das lange mir schon. Das finde ich schon ein Ziel, wo übrigens auch in den sozialen Medien, wir sind ja relativ erfolgreich auf Twitter, in dieser kleinen Blase, indem wir unseren Gästen sagen, sie sollen so selber Videos machen. Haben Sie die schon gesehen? Ja. Und die laufen sehr, sehr gut und die führen dazu, dass Hashtag SRF Arena in all die verschiedenen politischen Blasen nicht reinkommt, weil die natürlich ihre eigenen Leute retweeten. Heisst aber auch hankerum, dass sie immer noch die eigenen Leute retweeten. Also auf Twitter erfüllt darin eigentlich ihre Service nicht. Weil die SVPler sehen ja dann nur, was der Herr Rösti sein Video und die Linken nur dieses. Also in den sozialen Medien haben wir das zum Beispiel nicht geschafft. Am Freitagabend unter Hashtag SRF Arena ein bisschen, aber unter der Woche eigentlich nicht.
Ich danke dir vielmals, Jonas. Danke, Jonas.